Hallo? It's my turn. Herzlich willkommen heute. Schön, dass ihr, Sie alle da seid. Ich möchte ganz liebe Grüße ausrichten von der Gemeinde in Trostberg in Bayern. Sagt es einmal alle Bayern. Und wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Und wir sind ja schon fast ein Teil dieser Gemeinde, sage ich mal, gell? Freunde von Bernd und Iris und von euch. Und ja, es ist gut, hier zu sein. Ganz, ganz kurz möchte ich euch fragen, hast du Fragen? Hast du Fragen an Gott heute? Bist du mit Fragen gekommen an Gott? Dann möchte ich dich ermutigen. Gott hat die Antwort. Vielleicht bist du schon, hast schon Dinge in deiner Situation, in deinem Leben, wo du sagst, Herr, warum? Warum so? Warum auf die Art? Was ist los? Was geht? Wo geht's weiter? Wie geht's weiter? Was sind die nächsten Schritte? Gott hat die Antwort. Ich möchte dich ermutigen heute, ich möchte dich ermutigen heute, erwarte von Gott Antworten. Vielleicht ist genau heute der Tag, heute dieser Gottesdienst, der Gottesdienst, wo du diese Antwort bekommst vom Herrn. Amen. Aber gib nicht auf, bis du diese Antwort hast. Lass nicht locker. Gott spart seine Antworten nicht auf. Für später. Vielleicht kommt es manchmal ein bisschen später, aber die Antwort kommt. Die Ermutigung kommt. Der Segen kommt. Amen. Also sei ermutigt. Sei voller Erwartung. Und glaub dem Herrn, dass er dich beschenkt. Jedes Mal, wenn wir sein Wort hören. Jedes Mal, wenn wir in seiner Gegenwart sind. Und wir sind in seiner Gegenwart, weil Gott ist hier. Amen. Dann werden wir Antworten von Gott bekommen. Halleluja. Vielleicht schaut die Antwort nicht immer so aus, wie du dir das vielleicht denkst. Stimmt's? Hast du das schon mal bemerkt? Manchmal ist die Antwort nicht die, die du eigentlich erwartest, vielleicht. Aber Gott weiß, Gott kennt deine Situation, er weiß deine Sache, er weiß deine Angelegenheit und er ist nicht überrascht und er führt dich dahin, wo er dich haben möchte. Amen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Zeit im Wort, dass wir Offenbarungserkenntnis bekommen, weil das ist das, was uns weiterbringt, was uns wachsen lässt. Amen. Halleluja. Gottes Segen.
Okay, super. Ja, Sonntagnachmittag. Seid ihr alle bereit? Super, ich auch. Sind wir schon mehrere? Ich freue mich auf die Predigt, weil die Predigt dieser Predigt, die wird euch verändern. Weil ihr habt ja bekannt, ihr werdet euch jetzt ändern, ne? Ist doch super. Wir fangen den Gottesdienst an mit einem Bekenntnis. Ich werde nie mehr derselbe sein. Seid ihr darauf vorbereitet, dass eine andere Person dann hinten bei der Tür rausgeht? Amen. Also so zwei sind vorbereitet. Preis dem Herrn. Also das bedeutet, dass jedes Mal, wenn wir in einen Gottesdienst kommen, dass wir erwarten, dass unser Leben nachher anderes ist. Das ist ja brutal kreativ. Innovativ. Ihr seid innovativ, wenn ihr jedes Mal bereit seid, verändert hier rauszugehen. Also es ist nicht, dass wir in den Gottesdienst kommen und sagen, oh, nette Botschaft, tolle Pastoren, schöner Lobpreis, Gänsehaut, ja, das war schön. Und dann gehen wir wieder weiter. Nein, das heißt, wir kommen in den Gottesdienst und hören was und sagen, hier bin ich, änder mich. Aber du denkst doch eigentlich, dass du ganz okay bist, wie du bist, bevor du in den Gottesdienst kommst, oder? Also zumindest grundsätzlich so. Ne? Also eine hohe Prozentzahl in deinem Leben ist doch ganz okay. Warum sollst du dich dann ändern? Warum? Du sagst zu meinem Bessern, ja? Also wenn Gott uns ändert, Warum sollte er uns ändern? Weil er will, dass uns noch besser geht. Gott ist einfach verliebt in dich. Wer von euch war schon mal verliebt? Ist noch verliebt? Will verliebt bleiben? Will sich immer wieder neu verlieben? Wenn du verliebt bist, dann bist du crazy. Dann siehst du nur noch rosa Wolken und dann willst du, dass die Person, in die du verliebt bist, die soll ungefähr alles, nur lauter tolle Sachen erleben und du willst Geschenke schenken und so weiter, über dein eigenes Vermögen hinaus. Und Gott ist, wenn es um uns geht, total verliebt. Er sieht seine Kinder und sagt, boah, wieder eine Gelegenheit, wo ich sie segnen kann. Und dann kommst du Sonntagmorgen her und sagst zu Gott, ich will nie mehr, nie mehr, nie mehr dasselbe sein. Ich will noch viel mehr von dir gesegnet werden. Bevor ich mit der Predigt starte, sage ich noch kurz was an, nicht, dass ich das vergesse. Wir haben Bernd und Iris kennengelernt in Amerika. Ja klar, ich meine, warum sollten wir uns in Deutschland kennenlernen? Ist ja so nah. Fahren wir mal nach Amerika. Und auf einer Reise, auf so einer Studienreise, die wir von uns, von der Gemeinde aus gemacht haben, da haben wir zuerst Kenneth Copeland Ministries angeschaut und alles Mögliche. Und jetzt dieses, also 2011 im Februar fliegen wir wieder. Und ja, das haben wir heute Vormittag schon angesagt, haben sich gleich 3 Leute angemeldet für die Reise. Und ich sage euch jetzt nochmal, was wir machen. Und ihr könnt ja dann überlegen, ob das was ist für euch. Und zwar fliegen wir im Februar nach Amerika. Wir schauen zuerst Kenneth Copeland Ministries an. Wir gehen da in die ganzen Bereiche rein, was da alles gibt. Also wie die in ihr Fernsehstudio und in alles Mögliche. Und sehen, die haben das letzte Mal, glaube ich, haben es 600 Mitarbeiter gehabt. Ich meine, wir wären froh, wenn wir solche Gemeinden haben. Die haben nur so viele Angestellte. Und wir schauen dann auch dieses Partner-Department an, wo die ganzen, die haben es ganz neu gebaut. Warst du schon mal in dem neuen, Iris? Die haben es ganz neu gebaut. Nebenhin ist es super schön, tolle Cafeteria. Und da sieht man dann, was eigentlich passiert, wenn ein Partner einen Brief reinschickt oder anruft und wie dann die drüber beten. Das ist wirklich wie so ein gläsernes Büro fast. Also da kannst du überall durchgehen, das ist sehr interessant. Und danach schauen wir TBN an, ein christliches Fernsehstudio mit einem besonderen Kino, wo lauter geistliche Filme gezeigt werden. Ganz tolle Erfahrung. Und nachher fahren wir noch nach Tulsa aufs Winterbibelseminar, Konferenz bei Kenneth Hagin Ministries. Und es sind 11 Tage vom 16. bis zum 27. Februar. Und das Ganze kostet 1200 Euro. Und das beinhaltet den Flug, die Übernachtung, das Frühstück, die Reiseleitung. Alles wird auf Deutsch übersetzt. Und die Mietwagen. Und das Frühstück, habe ich schon gesagt, ne? Frühstück. Und nachdem ja dieses Essverhalten so am Rest des Tages ziemlich unberechenbar ist, dürft ihr den Rest des Essens dann selber bezahlen. Okay, aber wir werden eine tolle Zeit haben. Wer sich interessiert, kommt einfach nach dem Gottesdienst auf die E-Mail oder auf mich zu, dann kriegt ihr noch mehr Infos. Okay, also wer ist bereit, noch weiter verändert zu werden? Ich auch. Ich auch. Lasst uns mal eine Veränderungsschriftstelle aufschlagen. Und zwar fange ich jetzt an mit der gleichen Schriftstelle wie vorher, wie im ersten Gottesdienst mit Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wie drückt sich Gottes Liebe uns gegenüber aus? Indem, dass er etwas gibt für uns. Liebe schenkt sich. Liebe schenkt. Und Gott liebt uns so sehr, dass er das Kostbarste, was er jemals besessen hat oder gehabt hat, für uns geschenkt hat, nämlich seinen Sohn. Also das heißt, er hält nichts vor uns zurück. Wenn er da schon das Kostbarste gibt, warum sollte er da irgendwas anderes, was nicht so kostbar ist, nicht geben? Alles, was wir im Glauben empfangen, jedes Prinzip, jede Offenbarung, kann sich nur dann tief in uns verwurzeln als Gläubige, wenn wir Offenbarung drüber haben, dass Gott uns liebt. Das ist die Grundoffenbarung, die wir haben müssen, um die Bibel überhaupt verstehen zu können. Die Bibel ist nämlich kein Gesetzbuch. Die Bibel ist ein Liebesbrief. Und ja, der Liebesbrief beinhaltet manche Empfehlungen, manche sind auch Gebote, die aber alle zu einem einzigen Zweck dienen. Und der einzige Zweck dahinter ist die Liebe Gottes. Der Zweck dahinter ist, dass es uns gut geht. Das heißt, jede Bibelstelle, die du liest, ist motiviert davon, dass Gott am Thron ist und auf dich schaut und sagt, ich will, dass es dir noch besser geht. Alles. Und jedes Mal, wenn du irgendeinen Gedanken in dir hochsteigen spürst, der sagt, ah ja, aber diese Bibelstelle, ah, da warten wir bis später, dann ist er motiviert von der Gegenseite, die will, dass es dir nicht besser geht. Amen. Das heißt, jede Bibelstelle, die ich finde und die ich anwende, im Lukas 10, Vers 28 steht einer meiner Lieblingsverse, da steht, handelt danach und ihr werdet leben. Wenn wir nach dem Wort Gottes handeln, werden wir leben. Jede Bibelstelle, die wir sehen, nach der wir handeln, sorgt dafür, dass es uns besser geht. Und es ist eigentlich der größte Kampf, den wir als Gläubige jemals haben, auseinander zu sortieren. Was hilft mir jetzt, nach dem Wort Gottes zu handeln? Oder was macht es mir schwieriger, nach dem Wort Gottes zu handeln? Es gibt geistige Festungen und über eine möchte ich sprechen. Und die finden wir in Sprüche Kapitel 3. Sprüche Kapitel 3, Vers 5. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln, sag einmal Handeln, Handeln mit Erfolg. Verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz auf dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. In dem Moment, wo wir in eine Beziehung mit Gott eintreten, wo wir Jesus unser Leben geben, wo wir Gott für lebendig halten und sagen, ja, mit Gott will ich leben, stürzt unser altes Wertesystem, das wir haben, zusammen. Und zwar dieser eine Wert, auf den wir unser Leben gebaut haben vorher, dieser eine Wert, der war Urteilskraft. Unsere Urteilskraft. Das ist das Einzige, auf was du dich verlassen kannst, wenn du Gott nicht hast. Du hast nichts außer Urteilskraft. Und jetzt lernst du Gott kennen und dann gibt's eine Bibelstelle, die da sagt, verlass dich nicht auf die Urteilskraft. Ja, auf was dann? Ja, auf Gott. Aber Gewohnheit ist der stärkste Klebstoff der Erde. Amen. Und je nachdem, wann du errettet worden bist, hast du eine extrem lange Gewohnheit, dich auf Urteilskraft zu verlassen. Das ist gar nicht wirklich so der Kern von der Botschaft, was ich heute predigen möchte, aber das kriegt ihr gratis. Es kostet jetzt nichts extra. Urteilskraft. Und hier heißt es, verlass dich nicht auf die Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Voll und ganz, voll und ganz. Wie viel Prozent ist das? 100. Voll und ganz. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Halte dich nicht selbst für klug, gehorche Gott und meide das Böse, das heilt und belebt deinen ganzen Körper, du fühlst dich wohl und gesund. Wie heilt und belebt meinen ganzen Körper? Wie fühle ich mich wohl und gesund, wenn ich mich nicht selbst für klug halte? Im Vers vorher. Es ist nicht interessant, dass das eine Auswirkung hat auf deine Gesundheit, ob du dich nicht selbst für klug hältst. Du hältst dich selbst für klug, das heißt, solange du dich selbst für klug hältst, solange du selbst dein Leben beurteilst, nach deiner Urteilskraft, solange machst du dir Sorgen. Und Sorgen machen krank. Wieder ganz andere Botschaft, gibt es auch gratis. Gehen wir nochmal weiter. Also jetzt wissen wir schon, wie der Körper geheilt ist. Dann geht's weiter, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm ein wenig deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern auch ein bisschen auffüllen und deine Weinfässer haben einen Tropfen drin. Ja, super, also das will ich immer hier so Feedback. Falsch. Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Fässer überfließen lassen. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Ist doch interessant, dass diese Schriftstelle im Vers 11 genau nach dem steht, nachdem er über das Geld gesprochen hat. Also zuerst redet er über das Geld und sagt, ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, schenke ihm das Beste deiner Ernte. Was ist denn das Beste deiner Ernte? Was ist das Beste deiner Ernte? Die Erstlinge sind das Beste deiner Ernte. Das, was du gleich kriegst. Ne? Was am Monatsanfang auf dem Konto ist, das ist das Beste deiner Ernte. Alles andere ist weniger. Ne? Wenn am Ende deines Geldes noch ein bisschen Monat übrig ist, ist es auch schlecht. Aber was du am Monatsanfang auf dem Konto hast, das ist das, deine Erstlinge, das ist das Beste, was du hast. Und das sollst du wem geben? Gott. Mit dem sollst du ihm ehren. Dann füllt er deine Vorratskammern. Und dann heißt es, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet. Also wenn du in dem Problem zurechtgewiesen wirst, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an. Denn darin zeigt sich seine Liebe. Gott hat einen Segensplan für uns. Er will seine Liebe dazu zu uns ausdrücken, indem er uns Möglichkeiten gibt, wie wir gesegnet sind in allen Lebensbereichen. Und ein Bereich, über den ich heute reden möchte, ist gesegnet in unseren Finanzen. Gott will, dass du Überfluss hast in deinen Finanzen. Er will, dass es dir nicht nur gut geht, sondern sehr gut geht. Er will, dass es dir noch besser geht als sehr gut. Er will, dass du Überfluss hast, sodass es dir gut geht, deiner Familie gut geht und allen, die dich kennen. Leute, die viel Geld haben und großzügig sind, sind ganz schnell beliebt. Amen. Und wenn die Leute nur zu dir kommen und von Jesus noch gar nichts wissen wollen, aber merken, oh, der Typ ist gesegnet und der ist großzügig und der lädt mich immer zum Essen ein, wenn das der Anfangs, wenn der erste Schritt nur über den Magen geht, überhaupt kein Problem. Sei großzügig. Irgendwann interessiert die das, wie man so gesegnet wird. Und wir werden gesegnet, wenn wir den Herrn unsere Opfergaben geben, das Beste unserer Ernte, weil dann fließen unsere Vorratskammern über. Heute Vormittag haben wir ganz viel gesprochen über den Zehnten, was der Zehnte eigentlich ist. Der Zehnte ist das, was nicht uns gehört, sondern Gott gehört. Schlagen wir mal auf in Malachi Kapitel 3. Und dann steigen wir in die Lehre über den Zehnten ein. Da sagt Gott zu seinem Volk, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, auf der Speise in meinem Hause sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun und Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe, und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, und ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscher. Prüft mich, sagt der Herr, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus. Der ganze Zehnte. Auch das haben wir heute Vormittag nochmal klar gemacht. Was ist denn der ganze Zehnte? Wie viel Prozent deines Einkommens? 10%. Ist das 10% deines Monatseinkommens oder deines Jahreseinkommens? Deines ganzen Einkommens. Das heißt, wenn du Januar bis Oktober deinen Zehnten gibst und November und Dezember nicht, dann hast du deinen Zehnten gegeben oder nicht?
Nein.
Nein, dann hast du deinen 7,75 gegeben oder was auch immer. Aber nicht deinen Zehnten. Da heißt es aber, wenn wir unseren ganzen Zehnten geben, dann gießt er uns Segen aus. Jetzt gibt es immer wieder Streit darüber, was der Zehnte eigentlich ist, ob er alttestamentlich ist, ob er neutestamentlich ist. Wo er im Alten Testament begründet ist, hört euch die CD an. Er ist nicht begründet im Gesetz, er ist begründet im Bund, den wir mit Gott haben. Es ist eine Bundeshandlung, ein Bundeszeichen, das wir den geben. Das ist so die alttestamentliche Geschichte. Jetzt werde ich dann darüber sprechen, wo wir den Zehnten im Neuen Testament finden und warum der neutestamentlich ist. Aber ganz egal, ob der Zehnte alttestamentlich ist oder ob er neutestamentlich ist, selbst wenn er nicht dran wäre für uns, selbst wenn das so wäre, obwohl er dran ist für uns, obwohl Gott will, dass wir den geben. Selbst wenn das nicht so wäre, mal ganz unter uns. Wenn es eine Schriftstelle gibt, in der ich erfahre, wie Gott die Schleusen des Himmels über mir öffnet und den Fresser abwehrt und schaut, dass ich Segen kriege im Übermaß, dann ist mir doch ganz egal, ob die neutestamentlich ist, alttestamentlich ist. Wenn ich die für mich in Anspruch nehmen kann, dann nehme ich es. Amen. Weil ich will von Gott gesegnet werden. Aber sie ist neutestamentlich, ich kann euch beruhigen. Und da schauen wir jetzt gleich hin. Wo finden wir den 10. im Neuen Testament? In Matthäus 23, 23 schauen wir zusammen. Matthäus 23, 23. Jesus ist wieder mal ziemlich direkt. So dürften wir hier nie predigen in unseren Gemeinden, so wie Jesus sich damals mit den Leuten unterhalten hat. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil, aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Doch gerade darum geht es hier. Das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Also er sagt hier, ihr verzehntet sogar den Majoran, der bei euch im Gewürzregal steht. Aber die wichtigeren Sachen lasst ihr weg. Und dann sagt er, macht das Wichtigere, aber lasst das andere nicht weg. Also hier bestätigt Jesus den Zehnten. Schlagen wir mal auf in Lukas 11, Vers 42. Weil wenn Dinge wichtig sind im Wort, dann findet man die immer mehrmals. Wieder Bericht über das, wie Jesus mit den Pharisäern spricht. Und er sagt, wehe euch, ihr Pharisäer, sogar von Küchenkräutern wie Minze und Raute und auch von allen anderen Gewürzen gebt ihr Gott den zehnten Teil, aber Gerechtigkeit und die Liebe zu Gott sind euch gleichgültig, doch gerade darum geht es hier, das Wesentliche tun und das andere nicht unterlassen. Also Gott sagt, es gibt die wesentlichen Sachen, die sind die Liebe, das ist das Wesentliche. Und das andere, wie den Zehnten, das ist das Selbstverständliche. Lass das nicht weg. Das Wesentliche ist, dass wir Menschen zu Jesus führen. Amen? Das ist das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass wir das Evangelium predigen. Das ist das Wesentliche. Und das andere ist selbstverständlich. Lass das doch nicht weg. Wir brauchen doch Versorgung. Amen. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich das ausgedacht hat, dass er uns segnen kann. Indem wir ihm 10% von dem, was uns gehört, geben. Nein. Indem wir ihm 10% von dem, was wir bekommen, geben. Aber die 10% haben nie uns gehört. Amen. Wenn du in Malachi 3 liest, da sagt er ganz genau, dass sie ihn damals bestohlen haben, weil sie ihm die 10%, die ihm ohnehin schon gehört haben, nicht gegeben haben. Schauen wir mal weiter. Also wir haben ja dieselbe Schriftstelle zweimal erwähnt. Es ist wichtig. Wenn die Liebe Gottes nicht in uns ist, dann sind wir nur religiös. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, egal um welches Thema es geht, auch um den Zehnten, dass es nicht nur einfach denkt, okay, hier gibt es ein Prinzip und das mache ich und A und 1 plus 1 ist 2 und das sind die Prinzipien und ich hake meine Liste ab. Na, es muss aus Liebe sein. Es ist uns, von uns den Zehnten Gott zurückzugeben, der ihm gehört, ist die Antwort, die wir Gott geben können auf die Liebe, die er uns gegenüber gibt. Schauen wir mal weiter im Hebräer Kapitel 7. Und wir fangen an, Vers 2. Welchen auch Abraham den Zehnten zuteilte von allen. Ich lese das lieber aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Hebräer 7, Vers 2. War schon mal schneller. Ist trotzdem super, das iPad, trotzdem. Abraham gab ihm damals den zehnten Teil seiner ganzen Kriegsbeute. Melchisedek bedeutet eigentlich König der Gerechtigkeit. Er heißt aber auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Weder Der Vater noch die Mutter Melchisedeks sind bekannt, auch keiner seiner Vorfahren. Man weiß nicht, wann er geboren, auch nicht, wann er gestorben ist. Sein Leben war gewissermaßen ohne Anfang und ohne Ende. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für alle Zeit. Wie mächtig muss dieser König und Priester gewesen sein, dem Abraham, der Stammvater Israels, den 10. Teil seiner Siegesbeute übergab. Zwar haben die jüdischen Priester als Nachkommen Levis ein Anrecht darauf, von dem Angehörigen ihres Volkes den 10. Teil vom Ernteertrag zu bekommen, und das, obwohl sie ihre Brüder sind und wie diese von Abraham abstammen. Melchisedek aber gehörte gar nicht zu Abrahams Volk. Dennoch nahm er den 10. Teil seiner Beute an und segnete Abraham, dem Gott seine Zusagen gegeben hatte. Nun steht ohne jede Frage der Segnende über dem, der den Segen empfängt. Die jüdischen Priester, die den 10. Teil der Ernte erhalten, sind sterbliche Menschen. Mit Melchisedek aber nahm einer den 10. Teil entgegen, von dem die Heilige Schrift bezeugt, dass er weiterlebt. Indem Abraham dem Melchisedek ein Zehntel der Beute gab, hat dies sozusagen auch Levi getan, obwohl er als Priester doch selbst den 10. Teil empfängt. Zwar war Levi damals noch nicht geboren, aber bei der Begegnung Abrahams mit Melchisedek stand schon fest, dass Levi zu Abrahams Nachkommen zählen würde. Da geht es um den 10. Und Abraham hat den 10. gegeben. Wen hat Abraham denn den 10. gegeben? Hier wird nochmal erklärt, wer Melchisedek ist. Und beschrieben wird es als König der Gerechtigkeit, König des Friedens. Also als Abraham den 10. gegeben hat, wem hat er den 10. gegeben? Wer ist denn der König der Gerechtigkeit? Wer ist denn der König des Friedens? Jesus ist der König der Gerechtigkeit. Gott. Abraham hat seinen 10. Gott gegeben. Jetzt sprechen wir doch, Hebräer ist, glaube ich, eine neutestamentliche Schriftstelle. Also so im Ansatz. Und wenn im Hebräerbrief, im Neuen Testament, an die Hebräer, die neutestamentliche Christen waren, von Neuem geboren, im Neuen Bund, über den 10. geschrieben steht, dass sie sich damit auseinandersetzen, dann gilt das für uns heute auch, oder? Also Jesus hat zu seiner Lebzeit, ich meine, er lebt immer noch, aber zu seiner irdischen Lebzeit, hat er nochmal klargemacht, die Liebe ist das Wichtigste, dass ihr die Liebe ausdrückt, ist das Wichtigste, aber lasst das andere nicht weg, es ist immer noch da. Und dann in den Briefen an die Gemeinden finden wir es wieder, hallo, der 10. ist wichtig, aber den 10. geben wir nicht Menschen, er wird bloß bei Menschen hinterlegt, aber er ist für Gott, wir geben den 10. Gott. Wir haben vorher schon gelesen, Malachi 3, Vers 10, aber ich möchte es nochmal lesen. Wenn wir den 10. bringen, wo bringen wir denn hin? Malachi 3, Vers 10. Bringt den ganzen 10. in das Vorratshaus, auf das Speise in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels auftun und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Also Gott hat bestimmt, wie viel wir geben sollen. Er hat bestimmt, wohin wir es geben sollen. Er hat bestimmt, wann wir es geben sollen. Er hat auch bestimmt, was dann passiert, wenn wir es tun. Er hat einen Plan. Sein Plan ist immer Segensplan. Also wo sollen wir den 10. hingeben? Ins Vorratshaus. Was ist das Vorratshaus? Das schauen wir uns nachher noch an. Dann, wie viel soll man geben? Ein 10. Teil. Wann soll man es geben? Wann soll man den 10. geben? Am Anfang. In dem Moment, wo wir es bekommen. Warum? Was passiert, wenn du es nicht am Anfang gibst? Dann bist du getäuscht, wenn du auf dein Bankkonto schaust. Du hast nämlich auf deinem Bankkonto nie deinen Kontostand. Du hast immer einen Mischkontostand zwischen dem, was noch Gott gehört und was dir gehört. Also deswegen ist es doch gut, wenn du auf dein Bankkonto schaust, wenn du weißt, was wirklich drauf ist. Nicht, wenn du einen Mischkontostand hast zwischen dem, was dir gehört und Gott. Das ist eine Wenn-Dann-Verheißung. Es gibt Verheißungen im Wort, die treffen nur ein, wenn sie mit einem bestimmten Handeln verbunden sind. Fast alle Verheißungen im Wort sind Wenn-Dann-Verheißungen. Wie ist denn das mit der Rettung? Ist das eine Wenn-Dann-Verheißung? wenn du Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst und nicht zweifelst, dann. Wenn dann. Wenn ihr den ganzen Zehnten ins Vorratshaus bringt, dann werden die Schleusen des Himmels über euch geöffnet. Das heißt im Umkehrschluss, wenn ihr den Zehnten nicht ins Vorratshaus bringt, dann bleiben die Schleusen des Himmels zu. Und dann ist Gott nicht schuld. Amen.
Jawohl. Okay. Selbst wenn dir mal der Saft ausgeht, hat Gott Vorsorge getroffen. Amen. Aber was habe ich jetzt vorher gesagt, bevor das ausgegangen ist? Was war? Ah genau, Seelsorgegespräch. Jemand kommt zu mir und sagt, ein hingegebener Christ, zum Großteil, und sagt, er hat so finanzielle Schwierigkeiten. Und ob ich ihm denn nicht helfen kann? Dann sage ich, freilich kann ich dir helfen. Ich kann jedem Christen helfen, der finanzielle Schwierigkeiten hat. Kann ich wirklich. Und er kommt dann zu mir und sagt, ja, also das ist unsere finanzielle Situation und da haben wir das Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch mal schauen, wie du dein Geld aufteilst. Und dann hat er die ganzen Ausgaben aufgeschrieben, dann hat er die Einnahmen aufgeschrieben und dann ist unterm Strich irgendwie schon noch ein bisschen Geld gewesen, was man halt ausgeben kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ist das wirklich, sind das deine Ausgaben und deine Einnahmen? Dann sagt er, ja. Dann sage ich, wo ist denn der Zehnte? Hat er nicht aufgeschrieben. Er sagte, ja, den siehst du ja. Wenn ich jetzt einen Zehnten gebe, dann kommt hier ein Minus raus. Und dann sage ich, genau deswegen kommt jetzt schon ein Minus raus. Weil du Geld benutzt, das dir nicht gehört. Und er hat gesagt, du musst den Zehnten am Anfang geben und dann Gott auf die Probe stellen damit. Und dann hat er mich angeschaut, er hat gesagt, das kann doch nicht Gottes Liebe sein, dass ich zu wenig Geld habe und dann soll ich ihm auch noch was von meinem Geld geben. Dann sage ich, das ist schon der erste Fehler. Du betrachtest Geld als deins, das nicht deins ist. Und jetzt kannst du in der Situation ein Feigling sein, der liebevoll rüberkommt, oder jemand, der wirklich liebt, aber der ein bisschen ja, konsequent rüberkommt. Und ich habe mich für die Wahrheit entschieden. Ich habe gesagt, weißt, wenn ich dir jetzt Geld gebe, dann unterstütze ich dich in dem, dass du weiter nicht gesegnet bist. Du musst zuerst das Wichtige machen und dann kann Gott dich auf andere Art und Weise segnen. Gib deinen Zehnten gleich zuerst. Und die haben das gemacht und haben im selben Monat ein Auto geschenkt gekriegt. Am Monatsende ist Geld übrig geblieben und sie waren eine ganze Zeit gesegnet, solange sie den Zehnten gegeben haben, dieses Paar, bis sie es irgendwann wieder vergessen haben. Und dann haben sie wieder gesagt, ja, aber, ist überhaupt für Christen ganz schlechte Formulierung. Ja, aber, ist direkt aus der Hölle. Weil wenn du zum Wort Gottes Ja sagst, dann brauchst du kein Aber sagen. Ja und Amen. So steht es im Wort. Und dann haben sie aufgehört. Und wie geht es ihnen finanziell? Schlecht. Die Schulden werden immer mehr. Weil die Schleusen des Himmels zu sind. Das ist die Möglichkeit, wie wir uns Gott gegenüber treu erweisen können. Was ist jetzt das Vorratshaus? Schauen wir uns einmal an. In Deuteronomium 26, Vers 1. 5. Mose, für die Lutherbibelbenutzer unter uns. 5. Mose, 26,1. Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, welches der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt, und du besitzt es und wohnst darin, du sollst von den Erstlingen all deiner Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringen wirst, dass der Herr dein Gott dir gibt, und du sollst sie in den Korb legen, an den Ort gehen, welchen der Herr dein Gott erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Was ist das Vorratshaus? Das Vorratshaus ist der Ort, den sich Gott erwählt hat, indem er seinen Namen wohnen lassen will. Das Vorratshaus ist das Haus, in dem geistlicher Vorrat ist. Was könnte das sein? Die Gemeinde. Dort, wo du deine geistliche Nahrung beziehst, dort, wo dein Pastor ist, der dich versorgt geistlich, das ist dein Vorratshaus. Das ist der Ort, den Gott für dich geschaffen hat, dass du geistlich versorgt bist. Das ist dein Vorratshaus, dein Heimathaus, dein geistliches. Das, wo du zu Hause bist. Das ist dein Vorratshaus. Seid ihr alle irgendwo zu Hause? Okay. Und esst ihr da regelmäßig? Das ist euer Zuhause. Habt ihr da auch einen Vorratsraum? Ja, einen Kühlschrank oder sowas. Und so ein besonderes Fach für die Süßigkeiten irgendwo. Das ist euer Vorratshaus. Da seid ihr zu Hause. Da gehört ihr hin. Richtig? Wenn ihr unterwegs seid, esst ihr dann auch was? Oder bei McDonald's oder Kentucky Fried Chicken oder Subway oder keine Ahnung. Die ganzen Delikatessenläden, die es so rundherum gibt. Da esst ihr auch was, aber das ist nicht euer Vorratshaus, oder? Das ist nicht euer Zuhause. Aber ihr esst auch was. Ihr bekommt auch was. Genauso ist es im Geistlichen. Im Geistlichen hast du ein Zuhause. Das ist das Vorratshaus. Da ist reicher Vorrat da. Das ist deine Gemeinde. Und du kannst im Geistlichen auch auf Gott TV mal was anschauen. Du kannst dir auch einmal ein Buch kaufen. Du kannst auch einmal eine Predigt aus dem Internet von einer anderen Gemeinde runterladen und gesegnet sein. Da isst du auch was. Aber es ist nicht dein Vorratshaus. Und den Zehnten gibt man nicht in den Leib Christi. Den Zehnten gibt man nicht in die komplette Nahrungsmittelindustrie in Deutschland. Sondern den Zehnten gibst du in dein Vorratshaus. Das sagt das Wort, wo wir denn hingehen sollen. Bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus. Und ich habe schon... Und dann haben wir das so erfüllt, wie Gott es will. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn du einen Reinhard Bonnke unterstützen willst? Das Opfer. Zusätzlich. Oh, was? Oh, zusätzlich? Ich meine, 10%, das ist viel Geld. Und dann soll ich auch noch zusätzlich? Kenneth Copeland will auch noch Partner? Joyce Meyer? Wahnsinn. Und dann... Gott TV, die sagen dann immer wieder, das soll man aber so ein Bibel TV, da steht immer ein Programmheft, wäre doch super, wenn sie uns noch was spenden würden. Und dann, oh, geistliche Bücher, da wollen die ja auch noch Geld dafür. Ist ja Wahnsinn, wie sollen das alles machen? Weißt du, was passiert, wenn du solche Gedanken hast? Du glaubst das Wort Gottes nicht. Amen. Weil im Wort Gott steht, wenn wir uns einen Zehnten geben, wenn die Schleusen des Himmels geöffnet und er gießt Segen aus im Übermaß. Und das heißt, wenn wir in andere Dinge spenden, was der Mensch sät, das wird er verlieren, oder was? Na, das heißt, das wird er ernten. Ich weiß schon, ich meine, ist ja super, wir fahren dann. Ne? Wir sagen die unangenehmen Sachen. Und dann sagen ah, die Thomaschecks kommen bloß einmal im Jahr, das verkraft man schon. Aber ich war ja schon zweimal da, es wird immer schlimmer. Und aber das ist die Wahrheit. Dann glauben wir das Wort Gottes nicht und es ist wirklich der Feind, der zu uns spricht in dem Moment. Ich habe letzte Woche ein Gespräch gehabt mit jemand. Hat eine Schwester zu mir gesagt, ja, also ich bin in einer Gemeinde und in der Gemeinde, da ich gebe immer Träume einen Zehnten, aber die haben eine Sache, die mir total wichtig war, die haben sie nicht mehr weitergemacht und ich hätte gern das anders gehabt. Und ich habe mir dann überlegt, ich hätte einfach mutig sein sollen und hätte einen Teil meines Zehntens direkt in diese Sache spenden sollen und nur den Rest der Gemeinde, weil da hätte ich einfach mutiger sein sollen. Und habe ich gesagt, Schwester, da wärst du nicht mutiger, sondern sündiger gewesen. Weil dein Zehnter nie dort angekommen wäre, wo Gott sagt, dass er ankommen soll, nämlich im Vorratshaus. Und wie das Vorratshaus über den Zehnten entscheidet und über die Opfergaben, ja, das ist Sache der Verwaltung des Vorratshauses. Und das ist ohnehin nicht einfach. Ne? Wenn du einer Gemeinde vorstehst und da kommt das Geld rein und die Opfergaben, dann steht ja auch im Wort, werdet nicht zu viele Lehrer, denn ihr bekommt ein strengeres Urteil. Also wir haben nicht nur lauter Menschen, wenn wir in Gemeinden vorstehen mit den Opfergeldern, die reinkommen, wir haben nicht nur lauter Menschen, die auf uns aufpassen, wir haben auch noch eine Finanzverwaltung, die auf uns aufpasst, aber das ist alles Pillepalle gegen die himmlischen Herrscher, die auf uns schauen, ob wir das richtig machen. Amen. Und man muss das immer nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und das machen Pastoren auch. Aber es ist nicht deine Verantwortung, ob dein Pastor das Geld richtig einsetzt. Obwohl ich überzeugt bin, dass die Trümpers das richtig machen. Aber das war das beste Amen an der besten Stelle heute. Ihr seid eine super Gemeinde. Ihr kriegt eins mit Stern jetzt. Das habt ihr gut geübt. Super. Nein, es ist so. Aber es ist nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist, dem Wort Gottes zu gehorchen. Das ist deine Verantwortung. Und die Verantwortung der Trümpers und der Pastoren ist, auch dem Wort Gottes zu gehorchen und dem Heiligen Geist zu gehorchen, wie das alles eingesetzt werden soll. Ein Grund, warum Missionswerke heutzutage so viel um Spenden bitten müssen zusätzlich, ist, weil ein Großteil der Christen ihren Zehnten nicht geben. Wie war denn das mit Missionaren? Lesen wir mal in der Apostelgeschichte. Die haben gefastet und gebetet und die Gemeinde hat sie ausgesandt und auch finanziert. Warum? Ja, weil die ihren Zehnten in die Gemeinde gezahlt haben. Und dann konnte die Gemeinde locker Missionare ausschicken. Ich meine, wenn jeder, der in einer Gemeinde ist, seinen Zehnten in voller Höhe zahlt, gibt, dann konnte die Gemeinde locker Missionare ausschicken. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn nur ein Teil der Leute den Zehnten gibt, dann kann die Gemeinde die Missionare auch nicht ausschicken. Das war damals überhaupt kein Problem. Damals sind die Leute auch noch tot umgefallen, wenn sie nicht alles ins Haus Gottes gebracht haben, Hananias und Sapphira. Gott nimmt es schon ernst. Er nimmt es schon ernst. Aber er ist ein segnender Gott. Okay? Halleluja. Okay. Gut, nachdem ich mit der Einleitung jetzt fertig bin. Weißt du, eigentlich kriegst du, egal in welchem Sonntagsgottesdienst du bist, immer nur die Einleitung. Jede Predigt. Weil man nie fertig ist mit einer Predigt. Weil das Wort Gottes so tief ist, dass du immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr kriegen kannst. Gott hat den Zehnten eingesetzt und Abraham hat ihn gestartet als eine Bundeshandlung. Wir geben Gott zurück, was ihm gehört, und es ist der Weg, wie er sicherstellen kann, dass er uns segnet, weil wir treue Verwalter sind. Wir sollen den Zehnten zur Gänze ins Vorratshaus bringen, damit im Vorratshaus Nahrung ist und damit der Leib Christi funktionieren kann. Amen. Was Missionare da draußen? Die sollten beschäftigt sein zu 100%, dass sie missionieren können. Und nicht zu 30%, dass sie Unterstützer haben. Und das sollen die sich gar nicht kümmern müssen. Die sollen von Gemeinden unterstützt werden können und das können Gemeinden locker machen, wenn alle Zehnten geben. Aber was passiert ist, wenn wir mit unserem Geben nicht so geben, wie es der Herr sorgt, sondern wie es wir jetzt gerade für richtig halten, dann sagen wir in dem Moment, ich bin schlauer wie Gott. Und das ganze System, das Gott aufgebaut hat, funktioniert nicht. Na, wir wollen so machen, wie Gott es will. Amen. Und wenn uns neben dem Zehnten der Herr uns was aufs Herz legt, dass wir Missionare unterstützen direkt, dann unterstütze sie direkt. Weil du hast die größte Chance, dass du noch viel mehr gesegnet wirst. Amen. Gott meint es ernst mit dem Zehnten. Und er hat sich's ausgedacht, weil er uns liebt. Weil er will, dass es uns gut geht. Weil er will, dass wir Segen haben im Übermaß. Und das ist die einzige Schriftstelle, die ich kenne, ich habe es vormittags schon gesagt, indem er sagt, stellt mich doch auf die Probe damit. Wenn ich jetzt die beiden Botschaften nochmal zusammenfasse, dann haben wir heute im Vormittag ganz klar herausgestellt, der Zehnte ist eine Handlung des Bundes. Er ist kein Teil des Gesetzes. Mache ich aus dem Bund raus. Den Zehnten bringe ich ins Vorratshaus. Er ist neutestamentlich. Er gehört mir nicht. aber ich kann mir sicher sein, die Schleusen des Himmels sind offen, wenn ich den Zehnten gebe. Amen. Und ich kann euch versprechen, so wie ich da stehe, könnt euch 30 Zeugnisse erzählen aus meinem eigenen Leben, was im Bereich vom Zehnten bei uns alles passiert ist. Aber ich kann euch versprechen, wenn wir nach dem Wort Gottes handeln, dann erfüllt sich auch, was drinsteht. Amen. Preist dem Herrn. Lasst uns miteinander aufstehen. Herr, ich will dir danken für dein Wort. Und ich will dir danken, dass in deinem Wort sich uns gegenüber jedes Mal Liebe ausdrückt. Aus jedem Bibelvers können wir deine Liebe lesen. Deine Liebe ist groß und du hast für jeden Lebensbereich von uns einen Plan und auch für unsere Finanzen. Du stellst in unsere Finanzen sicher, dass wir im Übermaß gesegnet sind. Dass die Schleusen des Himmels auf sind. Und zwar so, dass sogar andere Leute feststellen, wir sind so gesegnet durch dich, dass sie uns glücklich preisen, weil wir dich kennen. Und wir wollen treu sein gegenüber deinem Wort, einem Zehnten. Und ich bete für jeden Einzelnen, der heute hier ist, für frische, überfließende Offenbarung in dem Bereich. Dass wir nicht nur unseren Zehnten geben, weil wir wissen, dass es richtig ist, sondern dass, wenn wir unseren Zehnten dir geben, dass wir ihn geben in Erwartung, dass die Schleusen des Himmels aufsahen. Dass unsere Augen aufsahen, dass wir überall hinschauen und erkennen, wo die Segenströme sind, die du zu uns fließen lassen willst. Wir wollen das in Erwartung machen, mit Freude machen, weil wir wissen, dass dein Wort funktioniert. Halleluja. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist. Dass du kreative Möglichkeiten jedem Einzelnen zeigst. Und ganz genau durch deinen Heiligen Geist führst, dass jeder, der da ist, erkennt, wo deine Segensströme zu ihm sind. Vielleicht müssen wir manchmal nicht nur in Zehnten geben, sondern auch so kleine Stupser vom Heiligen Geist wahrnehmen, wenn er uns an einem bestimmten Ort haben will, wenn er einen bestimmten Impuls hat, was wir tun sollen, damit wir uns den Segen dort abholen, wo du ihn hingelegt hast. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen, der hier ist, genau führst und leitest in dem. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.